Es ist wieder keine Runde gespielt in der Super League. Der FC Zürich hat schon seit fast einem Monat keine 4 Gegengol mehr bekommen. Der Ricardo Dionisio steigt unaufhaltsam auf in der Rangliste der Trainer, die sich am längsten beim FC Sion gehalten haben. Die Fußballer stehen zusammen mit den Künstlern, den Beizern, den Hoteliers, den Kinobetreibern, den Musikern, den Theater und so weiter und so fort beim Bundesrat an für Subventionen. Und wir fragen uns, überlebt unser Profifußball den Coronavirus? Wenn er überlebt, braucht er nicht eine dringende Ligareform? Und wieso schon wieder gibt es eigentlich keine schwulen Fußballer? Und damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Bei uns am Tisch sitzt mit dem Tilman Pauls, einer der wenigen Tamedia-Mitarbeiter, der in den nächsten Monaten so richtig echten Fußball erlebt, so mit Schiedsrichter und vielleicht ohne Zuschauer, aber es geht um etwas. Tilman, du weißt, wie privilegiert du bist.
Ja, aber so richtig echt ohne Zuschauer. So richtig echt ist es auch nicht.
Wie sieht es jetzt eigentlich aus in Frankfurt? Im Moment noch Zuschauer, keine?
Im Moment noch Zuschauer. Ich habe gelesen, in Stuttgart soll heute Abend das Spiel stattfinden, zweite Bundesliga, aber wie es dann Donnerstag aussieht, keine Ahnung.
Eher weniger, sage ich jetzt.
Eher weniger, ja.
Dann ist der Kai Foser da. Kai, unter der Woche hat der FCZ ein Video von Alain Neff auf Instagram gestellt, wo man sieht, der Alain hat die Vespa, die du schon lange wolltest. Nimmt er die wenigstens amix hinten drauf mit?
Nein, beim Alain wollte ich nicht hinten drauf sitzen. Da ist mir fast einig, hat mich angeschaut, hat mir gewunken und ist fast in die Mauer reingefahren. Also.
Aber wenn du hinten drauf würdest sitzen, könnte er ja nicht mehr winken.
Ja, aber dann schaut er zurück und will mich anschauen beim Reden. Also das ist mir zu gefährlich.
Und schließlich ist der Fabian Rauch bei uns. Fabian, du als Berner kannst uns vielleicht verraten, wie das IB anbekommt. Also seit Wochen keine Spiele mehr und trotzdem alle drei Tage kommt zuverlässiges Mail, irgendein Spieler hat sich wieder verletzt.
Ja, zwei Kreuzbandrisse in zwei Tagen, das muss man auch zuerst mal schaffen. Ist ziemlich bitter gelaufen für IB, ja.
Aber ich habe irgendwie noch einmal gelesen, es ist jetzt eigentlich ein Vorteil, dass nicht geshootet wird, oder? Sie können ihr Lazarett pflegen und dann können sie mit voller Kraft.
Ich glaube, das habe ich sogar einmal gesagt hier im Podcast. Das wäre eigentlich ein Vorteil, dass sie in ein paar Wochen wieder parat sind. Aber wenn es so weitergeht, ja, bringen sie auch nicht mal 11 Spieler her. Nach der Pause.
Bevor wir richtig starten, würde ich euch draussen noch ein dickes Dankeschön sagen. Ihr hört uns nicht nur mehr, ihr schreibt uns auch sehr fundierte Mails und unter anderem auch aus der ganzen Welt, aus Israel, den USA, Ecuador und so weiter. Und wir haben endlich die 350 Newsletter-Abonnenten geknackt. Wir sind sogar schon über 500 und das kann nur eins bedeuten, nämlich Bier her, oder ich fall um ja, hey! Also ich habe so viel mal angekündigt, ich bin mir schon vorgekommen wie der Ankündigungsminister von der dritten Halbzeit, aber jetzt gehen die 6 Flaschen endlich weg. Wir haben ausgelost unter fast notarieller Beobachtung habe ich mit meinem Computer und meinem Zufallsgenerator die Namen herausgefunden. Es bekommen der Rudolf, der Flavus 17, der André, der Franz August, der Sven und der Frank werden von mir angeschrieben und bekommen eine feine Flasche 3 Königsbier von Kitchen Brew. Und ich danke hier noch Christoph Zimmer, der gesagt hat, auch wenn ich meine Rechnung verloren habe, dass er mir das Bier zahlt. Und sonst ist es von mir gesponsert. Fabio, ist ein bisschen neidisch.
Leicht diskriminierend ist, dass wir nicht dürfen gewinnen, muss ich sagen. Aber
du bist okay. Ja gar nicht ausgelost worden. Übrigens, bist du überhaupt eingeschrieben bei unserem Newsletter?
Selbstverständlich habe ich abonniert.
Gut. Aber hast du nicht gesagt, dass ein Fabian gewonnen hat?
Frank,
das bist du. Florian?
Frank. Franz August. Ja, es sind viel F.
Ja.
Es
sind verdächtig viel, Florian.
Verdächtig viel F. Wer den Newsletter auch will bekommen oder sonst einfach will, Kontakt aufnehmen mit uns, der kann das unter florian.ratz@media.ch oder via Instagram dritte.halbzeit.podcast. Und damit steigen wir in dieser fußballlosen Zeit ein ins einzige oder das Hauptthema, das es halt gibt.
Wegen der Auflagen der Behörden haben Eishockey- und Fußballverband entschieden, die Meisterschaften vorläufig ruhen zu lassen.
Dieser Entscheid gilt bis zur Nationalmannschaftspause.
Ja, natürlich finden wir es schade, vor allem jetzt nicht mit unseren Zuschauern so Fußballfeste wie gegen IB und auch gegen Servet davor machen zu können. Das ist das, was eigentlich am schlimmsten ist. Das
könnte ruinös sein.
Ja, der Liga-CEO Claudius Schäfer, der letzte Woche bei uns spontan zu Gast war, oder mehr bei ihm, sagt, es könnte ruinös sein. Also wenn es so weiterläuft, können wir eigentlich in einem Jahr mit der Erstliga noch shooten und vielleicht die IB und Basel bewerben sich irgendwie, weiß auch nicht was, um die Aufnahme in Österreich.
Gut, im Jahr, wer weiß, was im Jahr ist. Tillmann hat es vorhin richtig gesagt, wir wissen nicht mal, was am Donnerstag ist, wie es weitergeht. Es ist ein Riesenproblem und vielleicht haben es viele Leute, ich denke, wir alle ein bisschen unterschätzt, was das für Folgen wird haben für uns alle. Also es geht ja nur um den Fußball. Wahrscheinlich haben wir das wirklich ein bisschen unterschätzt und jetzt muss man Lösungen finden.
Du hast ja gefragt, Claudius, dort spontan Subventionen und dann hat er gesagt, jo. Und es klingt auf den ersten Blick, also wenn man die Kommentare untereinander Artikel gelesen hat, haben alle gesagt, sind die nicht ganz dicht. Keine Subventionen für Profifußballer.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also eben, ich meine, wenn Profiklubs subventioniert werden, dann müssen ja auch andere Konzertveranstalter, haben ja die eigentlich irgendwo durch auch ein Recht auf die Subventionen, weil irgendwo durch das Geld jetzt fehlt. Und dort geht es halt auch ums Überleben. Es ist ja nicht nur der Fußball betroffen. Klar ist der Schweizer Fußball jetzt auch nicht so mit viel Geld gesegnet. Also darum verstehe ich es irgendwo durch auch. Es gibt Clubs, die wirklich fast jährlich ums Überleben kämpfen, die auf das Geld angewiesen sind, die auch wenig, also ja, kleinere Löhne zahlen und kleinere Brötchen backen dementsprechend. Also irgendwo durch kann ich es nachvollziehen, aber ich glaube, es ist halt dann schwierig, um das wirklich auch umzusetzen.
Tilman, du hast unter der Woche, letzte Woche einmal aufgelistet in einem 20.000 Zeichen Artikel, was für Versicherungen der FC Basel alles abgeschlossen hat.
Genau. Und welche er nicht abgeschlossen hat?
Genau. Die einzige, die er eigentlich nicht abgeschlossen hat, ist die, die für eine Pandemie.
Ja, genau. Sie haben keine Epidemieversicherung, weil eben sie auch die völlig logische Erklärung ist, wenn man mal zurückblickt über die letzten 100 Jahre, ist es genau, also jetzt bei der Pest einmal und jetzt ist es gerade wieder da. Und auch selbst dann sagen sie...
Also spanische Grippe.
Spanische Grippe, ja. Und selbst dann ist halt überhaupt nicht klar, ob man mit so einer Epidemieversicherung überhaupt abgesichert wäre, weil dann wahrscheinlich die Versicherung kommen würde und sagen, ja, warum? Ihr habt doch ganz viele gesunde Spieler, nur gesunde Spieler und der Gegner hat ja auch nur gesunde Spieler und warum sollen wir uns euch jetzt das Geld zurückerstatten?
Also was mir vor allem gefallen hat, ist, dass der FC Basel gegen einen Vulkanausbruch auf dem Bruder Holz versichert ist.
Ja, das ist auch wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit da doch ein bisschen höher ist als so ein Coronavirus.
Wer rechnet das aus?
Grossartig.
Hat IB auch eine Vulkanversicherung, Fabu?
Das weiss ich nicht, aber was ich bei IB letzte Woche spannend gefunden habe, ist, wir haben rausbekommen, dass sie wieder ungefähr 17 Millionen Gewinn haben gemacht, also 2019, das ist ja auf 10 Jahre bezogen, wie ein Jahr vorher, als sie Champions League gespielt haben. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext, ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn der Club sagt, ja, wir wollen diese Unterstützung haben. Also für IB ist das jetzt zum Beispiel ein Problem, bei Basel würde man vielleicht auch ein bisschen die Nase rümpfen, aber es gibt auch andere Clubs, sage jetzt Thun, immer wieder zum Beispiel Thun, wo es wirklich um das Überleben geht. Und IB und Basel sind auch froh, wenn kein Clubkonkurs geht. Also es gibt halt auch den Gedanken, der jetzt bei IB ist aufgekommen, ja, vielleicht könnte man ja andere Clubs dann unterstützen. Wir selber haben es vielleicht im Moment nicht so nötig, aber ja.
Also IB wird die anderen Clubs unterstützen, habe ich das richtig verstanden?
Ja, das Nein. ist der zweite Gedanke. Der erste Gedanke ist, dass sie eigentlich den Claudio Schäfer unterstützen bei Forderung nach Subventionen.
Wenn also so sie unterstützen den Liga-CEO bei der Forderung, dass er soll noch jemand anders Geld holen für die anderen.
Genau.
Damit sie weiterhin können Geld verdienen
können. Ungefähr so,
ja. Ja, das finde ich einen sehr noblen Gedanke.
So ist Marktwirtschaft, oder?
Jetzt los.
Was ich noch interessant gefunden habe, ist, dass es ja Clubs gibt, hat, auch wenn es ganz wenige sind, die gefunden haben, ja, Zuschauer haben wir eigentlich eh nicht so viel und in unserem Budget macht das gar nicht so einen grossen Unterschied. Lasst uns doch Geisterspiel machen. Also die Grasshoppers sind das zum Beispiel gesehen oder das Tadellos an Uschi. Und der FCZ soll sich enthalten haben bei der Abstimmung. Muss man da nicht solidarisch sein, Kai?
Ja, ich weiss nicht, ob man jetzt da muss solidarisch sein. Logisch, man weiss nicht, wie lange es noch geht. Also ich denke auch, dass es irgendwo durch irgendwann nicht mehr anders geht, als die Geisterspiele auszutragen. Es ist im Moment einfach ein Rauszögern, ein Abwarten. Vielleicht auch die Entscheidung für die Tage immer wieder. Aber ich glaube schon, dass irgendwann sowieso wird daraus rauslaufen, dass man halt wirklich die Geisterspiele hat und halt die Einbussen muss in Kauf nehmen.
Was ich gelesen habe vom Eishockey, ein Gedanke, der mir gar nicht gekommen ist, aber da sind wir Fußballer einfach wahrscheinlich einfacher gestrickt als die Eishockeyaner, die haben einmal ausgerechnet, dass es eigentlich günstiger käme, die Saison abzubrechen, weil man mit einem Geisterspiel mehr Geld verdient, als man mit dem TV-Vertrag einnimmt.
Also mehr Geld verliert.
Also mehr, ja genau, wenn man mit einem Geisterspiel mehr Geld verliert, als man mit dem TV-Vertrag einnimmt. Also ein Geisterspiel ist mehr Minus als gar nicht im Spielen.
Das sind ja, also okay, natürlich ein paar Punkte, die da schon noch interessant sind. Ich meine, sie haben kein Europa-Cup in dem Sinn wie im Shoot. Ich glaube, die ersten fünf spielen Champions League Hockey, aber Champions League ist im Eishockey nicht mal annähernd so bedeutend wie im Fußball. Im Shooter die sich viel mehr Fragen stellen bezüglich der nächsten Saison, denkt es jetzt mehr als im Eishockey. Von dem her ist der Gedanke im Eishockey vielleicht nachvollziehbar, im Shooter überhaupt nicht.
Und jetzt habe ich allen gesagt, sie soll das Handy abschalten und dann kommt bei mir ein WhatsApp rein. Entschuldigung. Ich gebe eins von den Bier zurück, die ich unten habe. Aber die gehen davon aus, es irgendwann mal wird geshootet und es wird sicher nicht vor Zuschauern geshootet, oder? Das steht eigentlich jetzt fest.
Ja, ich würde schon sagen, also ich bin jetzt da kein Experte, aber ich glaube nicht, dass es jetzt extrem wird abflachen. Ich glaube auch nicht, dass das Veranstaltungsverbot in den nächsten paar Wochen jetzt wieder aufgehoben wird. Es würde ja eigentlich irgendwo durch nicht viel Sinn machen, weil ja, es werden immer mehr Leute angesteckt und die Gefahr wird ja eigentlich immer grösser. Von dem her denke ich schon, dass es auf das wird rauslaufen, definitiv, ja.
Ja, eben, also wenn man sieht, was in Italien passiert, in Deutschland wird diskutiert, überall wird es eher noch verschärft. Es ist eigentlich unmöglich, dass jetzt gerade dann wieder der Schritt zurückgemacht wird. Es wird ohne Zuschauer stattfinden, ja.
Also wenn wir denken, Prognose stellen, ist wirklich wie Kaffeesatz lesen. Was realistisch ist, ist wirklich, dass sie nach der Nationalmannschaftspause in leeren Stadien weiterschaut und irgendwie das Prinzip Hoffnung haben, dass es dann vielleicht besser wird, Ende April, Anfang Mai, wenn die Temperaturen steigen. Was wirklich sehr schwierig zum Voraussagen ist, was noch eine andere Diskussion ist, die in Italien im Moment geführt wird, hat ja der Präsident der Spielergewerkschaft, hat ja einen Brief geschrieben, dem Sportminister, viele Fußballer machen sich Sorgen. Und wenn dann diese Dimension irgendwann kommt, dass dann vielleicht Spieler in Streik treten, dass jetzt der Sportminister jetzt in Italien entscheidet, fertig Serie A, es ist gefährlich für alle Beteiligten, das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension. Also da reden wir definitiv vom Abbruch vor der Saison.
Also sie machen sich Sorgen vor der engen Mandeckung?
Sie machen sich Sorgen genau vor der engen Mandeckung und die Italiener spielen ja ein bisschen enger vielleicht.
Da möchte ich übrigens noch dem FC Luzern gratulieren, weil der FC Luzern hat gegen den FCZ ein Testspiel gemacht und ich habe mir die Goal angeschaut. Der FCZ hat 5-0 gewonnen und tatsächlich, also die Verteidigung vom FC Luzern hat er 2 Meter Abstand immer eingehalten.
Corona-konform.
Ja, genau. Hat sich also im Bundesamt. Es gibt viel mehr Goal, wenn man die Liga so shootet.
Grossartig ist ja, dass Spieler am Anfang lang vorbeilaufen und lang nicht die Hand geben und nach einer Minute enger Zweikampf. Kann mir niemand erklären, ob das wirklich sinnvoll ist, aber wird es auch sein.
Nur schnell, ich war gestern beim Handball, wo es auch so war, wo man sich am Anfang nicht abgeklatscht hat, weil wegen zu viel Körpernähe und dann geht's los und dann wird Handball gespielt.
Und dann, sobald man schwitzt, tut man sich abtrocknen,
genau,
oder?
Genau, so ist es.
Ja, okay. Also die Spieler haben Schiss, dass sie sich anstecken während dem Match oder während dem Training?
Offenbar, man weiss es halt nicht, wie es weitergeht. Und Damiano Tomasi, heisst der Präsident von Spielergewerkschaft, ehemaliger Fußballer, hat einfach gesagt, es gäbe viele besorgte Fußballer, die nicht genau wissen, was passiert hier eigentlich. Ist das nicht gefährlich, wenn wir hier noch shooten, wenn alles abgesagt ist? Und das ist auch ein Punkt, den ich vorher gar nicht überlegt habe. Es ist ja Fußball, natürlich machen sich die auch Gedanken. Und wenn das so ist, dass sich die Sorgen machen, ist das nochmal eine neue Dimension, denkt es mir.
Ich kann mir vorstellen, dass man eigentlich wahrscheinlich jetzt müsste sofort auf eine Sommermeisterschaft umstellen, weil der Virus wird sich im Sommer verkrümeln und im Oktober steht er wieder vor der Tür und sagt, «Sali zusammen!» Und dann kann man genau das gleiche Spiel wieder anfangen, oder?
Ja, unter Umständen. Vielleicht gibt es dann schon Impfstoff und ich glaube, die zweite Welle wird vielleicht nicht so gross sein wie die erste, aber eben, keine Ahnung, also ich bin kein Experte.
Also, so hat doch mal deine Videokolumne geheißen, oder?
Keine 20 Ahnung. Minuten.
Ja, keine Ahnung, ja, genau.
Aber es war ein guter Spruch von dir, wo eigentlich, ich weiß nicht mehr, welcher Trainer das gesagt hat, der Klopp oder der Nagelsmann, wir fragen den Virologen nicht, wie wir sollen taktisch shooten. Und mir persönlich stört es auch, wird nicht geshootet und es schießt mich auf, Pfändeutsch gesagt, aber es gibt jetzt nur mal Leute, die das besser beurteilen können. Und ich finde, in diesem Fall hier sollte man auf die Leute hören, auch wenn es noch so unverständlich ist, dass man nicht shooten darf, gleichzeitig sind Züge überfall und Bahnhöfe überfall. Aber irgendjemand muss die Entscheidungen treffen, denkt mir. Und da sollte man sich daran halten, die Entscheidung, wo sich die Leute etwas überlegen. Da gehe ich mal davon aus.
Vielleicht ja, aber doch wieder eine Vespa gefallen, oder? Wegen dem Pendeln.
Mit einer Vespa, ja, oder mit einem Velo noch besser. Einen dicken Schal anlegen mit dem Velo durch die Stadt düsen. Ist immer das Beste.
Aber du hast etwas anderes wollen sagen, Entschuldigung.
Ja, nein, ich sehe es gleich wie der Fabian auch. Eben. Es ist, ich glaube, die Behörden machen ihren Job und die machen den wahrscheinlich gut und die überlegen sich etwas und man muss einfach alles dafür machen, dass sich der Virus nicht irgendwie extrem da ausbreitet, weil ich sage, es ist, jedes Menschenleben ist schlussendlich wichtiger als ein Fußballmatch und wenn jetzt da sich irgendeiner oder mehrere Leute an einem Fußballmatch anstecken und dann vielleicht eine, zwei, drei sterben, macht für mich den, macht der Schritt eigentlich schon Sinn. Aber natürlich ist es ärgerlich für alle Beteiligten, für alle Sportfans. Aber ich glaube, es ist schon der richtige Entscheid da.
Also man kann in Mülhaus, relativ nahe vor der Grenze von Basel, ist am letzten Wochenende ein grosser religiöser Anlass gewesen. Und dort haben sich ja mehrere Personen angesteckt. Oder? Also das ist schon nicht einfach nur Hafenkäse, wenn man sagt, ja, vielleicht Veranstaltungen über ein paar hundert Leute sind nicht so sinnvoll.
Aber eben ist es ja völlig skurril. Logisch müssen die Behörden das entscheiden, aber was bringt es, wenn die einen Behörden so entscheiden, die anderen so? Also eben, wenn in Frankfurt am Donnerstag gespielt wird, sind da 50.000 Leute im Stadion, von denen ein paar Tausend wieder zurück nach Basel fahren, wo überhaupt nichts mehr stattfindet. Also was bringt es dann?
Und im Handball ist noch, habe ich gelesen, jeder Club hat eine andere Regelung, weil jeder Kanton sagt, ja, das ist bei uns. Der Coronavirus ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Und die einen haben irgendwie dürfen 500 Leute drin haben, die anderen haben irgendwie müssen bei 85 abklemmen. Also, wie viel hat es beim RTV gehabt, Hopp-RTV?
Offiziell 150.
Also wie immer?
Genau, und aber die, ich sag mal, die Einlasskontrollen nach der Halbzeit waren nicht mehr ganz so strikt wie am Anfang, sage ich mal.
Der höchste Zuschauerschnitt in der Handball-Liga hat da übrigens einen Berner Club, BSV Bern, und die haben, glaube ich, jetzt auf 925, wenn ich die Diskussion richtig mitbekommen habe, Zuschauerzahl begrenzt vom nächsten Heimspiel, vielleicht sogar gegen Basel.
In Basel wären es 200 wären zugelassen gewesen, da 200, wäre die Grenze gewesen gestern.
Und wie viel hat der RTV normalerweise? Schon mehr als 150, oder?
Ja, ja. Also es waren schon weniger Leute in der Halle.
Okay. Ja gut, also wir lassen den Coronavirus einmal so ein bisschen umschwirren. Wir sitzen hier übrigens im 2-Meter Abstand.
Ich darf Ihnen etwas zum Coronavirus sagen. Ich habe gestern Abend Serie A schauen, Juventus Inter Mailand. Geisterspiel. Und es ist schon krass, wie anders das Fußballspiel zum Schauen ist. Jeder von uns war schon im Testspiel, weiss, wie die Ambiance ist, weil es nicht so viele Zuschauer hat.
Basel sind auch schon beim Meisterschaftsspiel im Lehrerstadion gesessen.
Oder bei GZ ist jedes Spiel ein Geisterspiel nahezu. Aber es ist schon ganz anders. Vor allem, es ist echt noch lustig, wo du hörst nachher alle Stimmen, du hörst von mir aus den Ronaldo reden, den Goalie, der Kommandos gibt, den Pass hörst, also wie er vom Fuß weggeht, der Ball. Jetzt ein Match, das ist ein recht intensiver Match, das hat mich echt noch erstaunt. Aber es ist nicht jeder Match Juventus gegen Inter, wo sie so aufeinander losgehen vielleicht. Und es verändert den Fußball extremstens und wir sollten uns auf das einstellen.
Sollte ich Kai etwas dazu sagen?
Ja, ich gebe Fabian irgendwo durch schon recht, es verändert den Fußball vielleicht schon ein bisschen. Aber als Spieler, ja, du willst einfach den Match gewinnen und logisch ist, ja, hast vielleicht nicht Fans im Hintergrund, du hast vielleicht nicht, jetzt, wenn ich an St. Gallen denke, hast du nicht irgendwie die Euphorie im Stadion drin. Das ist sicher ein Nachteil für so Clubs, aber ich glaube, ja, als Spieler in dem Moment bist du das eigentlich gar nicht mehr so bewusst. Sobald es dann losgeht, willst du einfach den Match gewinnen und spielst eigentlich genau gleich. Aber eben, du hast dann halt wirklich so das, die Nebengeräusche nicht. Das kann zum Teil auch ein Vorteil sein, wirst sicher nicht auspfiffen und so weiter. Also, ja.
Es ist eigentlich wieder ein bisschen ein Vorteil für die grossen englischen Clubs, oder? Weil die haben ja ihr Publikum so still bekommen, dass man es manchmal gar nicht merkt, dass es voll ist.
Gut, die schäden ja auch aus im Moment. Champions League.
Also komm, wir gehen doch zum nächsten Thema.
Jetzt ist irgendwie einfach der Moment, wo ich mich bereit fühle, wo ich das Gefühl habe, ja, ich will mich nicht mehr verstecken. Sicher auch, dass ich für meinen Sohn ein Vorbild sein und ihm kann zeigen, dass es andere Lebensformen gibt und dass jede Lebensform, die man wählt, dass die völlig okay ist.
Über das Wochenende bzw. vor dem Wochenende hat sich der Kurdin Orlik geoutet, dass er homosexuell ist, der erste aktive männliche Spitzensportler in der Schweiz, Schwinger. Hat sich das sehr lange überlegt, hat das, wie ich finde, extrem gut gemacht. Wir haben im Magazin von Tamedia eine sehr schöne Geschichte von Christoph Gertz darüber, auch wie dass er sich das überlegt hat, warum dass er sich überlegt hat, jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Und jetzt ist noch gerade die Liste gekommen, auch bei uns, was ich jetzt merkwürdig finde, auch diese Spitzensportler sind schwul und so, also um das geht es ja eigentlich gar nicht, aber was halt auffällig ist, Fußballer sind es garantiert sicher nicht. Kai, an was liegt das?
Ja, was liegt es? Es ist halt wirklich ein Sport, wo ja, auch in der Mannschaft, ich sage mal, es ist einfach, ich glaube, es wäre sehr schwierig, wenn ein Schwuler sich schon während der Karriere wird irgendwo durch outen. Und ja, ich kann mir es gar nicht vorstellen, weil auch in einer Mannschaft, du hast so viele, die irgendwo durch schwulenfeindlich sind, die vielleicht vom Osten kommen, ich will das da nicht pauschalisieren, aber es gibt gewisse Länder, wo vielleicht, ja, wo das wirklich noch ein Thema ist, wo ein Tabuthema eigentlich, wo zum Beispiel auch ein Familienvater sagt, wenn mein Sohn schwul ist, dann ist er nicht mehr mein Sohn und so. Und das hörst du in der Kabine, du hast vielleicht einen Trainer, der sagt, geh nicht schwul in die Zweikämpfe rein. Also ich kann mir da gar nicht vorstellen, wie sich das für einen Schwulen muss anfühlen, wo dann dort in der Kabine drin sitzt. Oder? Und darum sage ich, es ist fast nicht möglich, dass man sich während der Karriere outet, auch mit den Fans, wenn man nur schon sieht, wie die Dunkelhäutigen immer noch beleidigt werden und vermehrt auch wieder. Und dann bist du noch schwul und dann bist du vielleicht schwul und dunkelhäutig. Was ist denn? Also ich wollte mir das gar nicht vorstellen. Und darum finde ich es eigentlich verständlich, dass sich niemand outet. Wobei ich sage, in der heutigen Zeit sollte man sich eigentlich gar nicht mehr müssen outen. Das ist einfach, nur schon das Wort ist für mich negativ behaftet. Ich sage einfach, warum muss ich? Ich muss doch nicht wissen, was der andere die in seinen eigenen vier Wänden macht, mit wem jetzt der ja, ein bisschen mehr macht. Und ich muss mich auch nicht erklären, was ich gerne habe und dies und das. Also, wieso muss das jemand haben, der homosexuell ist? Muss ich auch einen outen, der asexuell ist? Muss ich einen outen, der bisexuell ist? Ich verstehe das Ganze nicht. Aber ich verstehe trotzdem, dass es jemand im Fußball für sich behaltet.
Also ich kann mir schon vorstellen, warum, also er hat das auch sehr gut beschrieben, finde ich, im Magazin, warum das er es macht. Unter anderem auch, weil er aufgewachsen ist in einer Umgebung, wo es das einfach nicht gegeben hat. Also wo Homosexualität einfach nicht vorgekommen ist. Und wenn man dann spürt, ich stand aber aufs gleiche Geschlecht, dann ist man ja komplett falsch. Also dann kann man das ja nie ausleben, oder? Und wenn du sagst, ja, in einer Garderobe ist es halt schwieriger, so ich meine, es wird ja homosexuelle Fußballer geben, es ist statistisch gar nicht anders möglich. Also wie fühlt sich denn jemand, der nicht so leben kann? Und das ist ja das, was er auch sagt, oder? Ich will frei sein, ich will mal so leben können, wie ich bin.
Aber ist nicht eigentlich das Wahnsinnige dieser Geschichte, die ich wirklich sehr schön geschrieben gefunden habe und Riesenmut vom Orlik, aber dass das so Schlagzeilen wirft, jetzt aus meiner Sicht, ich meine, für mich ist das völlig, ich habe kein Verständnis dafür, dass das dermaßen viele Leute so interessiert, wie es der Kai gesagt hat. Es ist doch völlig normal, wenn jemand schwul ist oder eben auf Männer steht. Also, who cares? Ist meine ganz persönliche Meinung und wahrscheinlich euch ja, da sind wir uns aber vermutlich einig, ausnahmsweise. Hier im Podcast. Und der Kai hat natürlich recht im Fußball. Also ich weiss, ich bin auch schon länger im Geschäft, beim Fußball, wie der auch. Ich habe einen Spieler kennt, der in der Super League gespielt hat, der schwul ist. Und einen, der hat es auch gesagt mir. Und einen, den ich so ein bisschen geahnt habe, was dann später ist rausgekommen. Und mit dem habe ich mal darüber geredet. Und der sagt natürlich schon, wenn du ein Auswärtsspiel hast, irgendwo die Sprechgesänge, die kommen, oder die Choreos, die vielleicht hängen, das ist verheerend. Oder? Ich glaube nicht, dass das im Moment so traurig, wie es möglich ist im Fußball. Aber ich lasse mich gerne... Jetzt die Reaktionen waren ja recht erstaunlich. Die Leserkommentare waren echt super. Oder? Es hat kaum einen negativen Kommentar gegen Orlik. Das hat mir noch schön gedacht. Oder vielleicht hat man die nicht publiziert, das weiß ich natürlich nicht.
Alle gucken mich an.
Damit du auch wieder mal etwas sagst, ja. Deine Spur ist so leer.
Ja, nein, ich finde es auch schwierig. Ich verstehe einfach nicht genau, warum im Fußball niemand den Mut findet, das zu sagen, öffentlich dazu zu stehen, auch zu sagen, hey, ich will frei sein, ich will so leben, wie ich leben will. Ich weiß, logisch ist es sicher eine ultraschwere Entscheidung und alles, was dann da kommt von Fanseite, überall die Kritik. Aber ich verstehe einfach nicht, warum keiner den Mut findet und es mal sagt. Also ich meine, es hat jetzt genug Beispiele in anderen Sportarten gegeben. Klar sind die vielleicht nicht so beachtet wie der Fußball, aber wo das eigentlich gut aufgenommen worden ist. Und es kommt dann logischerweise auf den Namen an, aber wenn sich halt ein großer Spieler mal, der irgendwie gar nicht mehr sich beweisen muss, den Mut hätte, um zu sagen, ja, so ist es, findet euch damit ab, es gehört einfach dazu, es ist normal.
Ja, machen wir doch ein fiktives Beispiel. Sag ein grosser Spieler.
Cristiano Ronaldo.
Stell dir mal die Reaktionen vor. Ja, er wäre jetzt vielleicht wirklich, wie du sagst, so gross, dass er über die Sache könnte stehen vielleicht. Aber dann hat er ja quasi 20 Jahre alle Belogen, mehr noch die Auswirkungen für ihn, für sein Leben. Es ist wahrscheinlich für uns wirklich nicht vorstellbar, was das alles mit sich würde bringen, oder?
Nein, ich kann es mir logischerweise auch nicht bis ins letzte Detail vorstellen. Aber
und eben schlimm ist, dass du wahrscheinlich in jedem Interview noch darauf angesprochen wirst und irgendwo durch das Thema ist dann omnipräsent irgendwo durch. Das ist ja schlimm. Ich finde, das Schlimme ist einfach, dass die Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass man einfach kann sagen, schwul, asexuell, bisexuell, egal, das wollte ich gar nicht wissen, behaltet es für euch und wenn ihr es sagen wollt, dann könnt ihr es sagen. Aber eben, Gesellschaft ist einfach noch nicht so weit, das ist noch nicht einmal das Problem vom Fußball. Gesellschaft ist nicht so weit. Gesellschaft ist auch nicht so weit, dass ich kann sagen, ja, egal ob schwarz, ob was auch immer für eine Hautfarbe, es sind alle gleich. Das sieht man im Fußball auch. Jede Woche irgendwelche rassistische Bemerkungen überall und das ist einfach das Problem von der Gesellschaft und ich sage nicht unbedingt das Problem vom Fußball. Ob jetzt einer sich outet, wenn er schwul ist oder nicht, das ist jedem seine eigene Entscheidung, sage ich. Und ich verstehe die es nicht machen, ich verstehe auch die es machen. Das Schlimme ist einfach, dass man sich überhaupt heutzutage noch muss outen. Dass es ein Outing ist, dass es nicht einfach jedem egal ist, was der andere im Bett oder in seinen vier Wänden macht und mit wem.
Aber da wird doch gerade der große Spieler irgendwie so Signalwirkung. Logisch würde er darauf angesprochen, aber er wäre so die Vorbildfunktion, um eben irgendwann mal auch im Fußball dahin zu kommen, dass eben völlig normal ist.
Und ja, wenn es einen grossen Spieler gibt, der schwul ist und das würde machen, dann wäre es sicher, wie du sagst, vielleicht von Vorteil, ja. Aber ob es für ihn von Vorteil wäre, wissen wir auch nicht.
Aber du sagst, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Ich bin ja vom geschätzten Moderator mehrmals freundlich darauf hingewiesen worden, dass man nicht pauschalisieren sollte. Aber ich sage jetzt mal, in der Schweiz ist ja die Gesellschaft vermutlich im Schnitt weltweit gesehen wesentlich weiter als in den meisten anderen Ländern. Und wie es der Kai vorhin gesagt hat...
Würde ich dir jetzt widersprechen?
Es
ist ein sehr konservatives Land.
Ja, schon, aber es ist gleichwohl, wir haben gewisse Werte hier, wo sagen, wir müssen jetzt nicht tief ins Thema gehen, einfach, wie es der Kai gesagt hat, doch in einer Fußballmannschaft, in einer Profimannschaft hast du Spieler aus sehr vielen verschiedenen Ländern, aus anderen Kontinenten, die vielleicht ein bisschen anders denken. Und da behaupte ich, der Schweizer Fußballer, Entschuldigung für die Pauschalisierung, könnte ein bisschen aufgeschlossener sein, als ohne andere Länder jetzt zu nennen, nicht wieder ins Eich kommen. Und das ist ja der Punkt, dass sogar hier offenbar so ein Problem ist, wie ist es in anderen Kontinenten, in anderen Ländern, für einen Fußballer, der das machen würde.
Darum komme ich jetzt auf den Kai zurück und sage, ja, warum ist das ein Problem vom Fußball? Weil der Fußball verkauft sich ja, nicht nur durch das, dass er Werbung für sympathische Feriendestinationen wie Katar oder Ruanda macht in der Premier League und in Frankreich, sondern er sagt ja, wir bringen Menschen zusammen, wir bringen die Gesellschaft weltweit vorwärts. Und natürlich hat der Fußball, wenn er sich so verkauft, eigentlich die Pflicht, so eine offene Gesellschaft vorzuleben. Und das funktioniert aber offensichtlich nicht. Und dann kommt man zu dem schönen Begriff von toxischer Männlichkeit, wo ja nicht heisst, dass jegliche Männlichkeit irgendwie giftig ist oder so, sondern dass es einfach nur der starke, omnipotente, heterosexuelle Mann ist, wo sich die Gesellschaft daran orientiert und wo sich offensichtlich eine Mannschaft daran orientiert. Oder? Und dann, wenn du bist bei FCZ, FCB, es hat zwar in letzter Zeit abgenommen, aber das ist ja irgendwie jahrelang immer gesehen, alle Basel sind schwul, oder? Bis Basel mal anfangen zu singen, alle Basel sind schwul, dann hat es mal aufgehört. Aber
ja, ich sage einfach, logisch könnte der Fußball ja, oder die Clubs oder die Spieler Vorreiter sein und vielleicht zu dieser Enttabuisierung beitragen. Das Problem ist eigentlich, es ist ein Leistungssport und auch als Spieler, du denkst an deine Leistung, du denkst an den nächsten Vertrag und wenn jetzt du da irgendwo mitten in deiner Karriere kommst und sagst, hey, übrigens, ich bin im Fall schwul. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Auswirkung hat für deine Karriereplanung. Das wird wahrscheinlich jeder Berater abraten von dem. Weil vielleicht kommst du den nächsten Vertrag nicht mehr über oder musst den Verein wechseln, musst das Land wechseln. Keine Ahnung, was da alles auf dich einprasselt. Und will das ein Spieler auf sich nehmen? Will einer sagen, ich bin jetzt der Pionier, ich bin der Winkelried, ich gehe vorne weg, ich nehme alles auf mich und die Hinteren haben es nachher vielleicht einfacher. Ja, es wäre schön, wenn das einer könnte, aber ich sage einfach, es ist sehr schwierig.
Schwierig bis unmöglich im Moment, das sehe ich auch so. Schlichtweg wegen der Dimensionen, die das mit sich ziehen würde. Wie es Kai jetzt gut erklärt hat und ich vorher auch versucht hat zu erklären. Ich glaube, es wäre für denjenigen Spieler sehr, sehr, sehr schwierig.
Fabio, du hast gesagt, du kennst einen Spieler, also einen ehemaligen Spieler, wo du weißt, dass er schwul ist. Ich weiss auch von einem ehemaligen Nationalspieler. Die Frage ist einfach auch, was hat das für Auswirkungen aufs Leben von jemandem? Und es ist einfach, das ist total krass. Also das geht halt wirklich von, das geht dann wirklich zu Freundinnen, die man irgendwie muss organisieren, damit man dann bei irgendeiner Award Night nicht allein dort steht und sich irgendwie im Ausland in Clubs treffen, wo man die Hoffnung hat, dass man nicht erkannt wird. Das ist auch nicht leistungsfördernd. Also weiss ich jetzt von dem Beispiel, der hat extrem darunter gelitten und hat auch, wo er keine gute Zeit gehabt hat, sind dann halt logischerweise die sportlichen Leistungen halt auch nicht gut gewesen. Das ist wahnsinnig brutal.
Ja, ich habe mal gelesen von einer holländischen Unternehmung, glaube ich, ist in der Spiegelgeschichte, so, wenn ich es jetzt nicht vermische, ist es ein paar Jahre her, wo sich offenbar spezialisiert hat darauf, prominente Sportler oder andere Leute, die eine Frau brauchen, quasi für solche Anlässe, wie du jetzt gesagt hast, und die Frau hergestellt hat, die mit diesen Sportlern die Awards gegangen sind oder irgendeine Kinopremiere. Und das ist natürlich schon krass. Das ist auch nur ein Aspekt, oder? Das ganze Lügen, das du anderen Leuten Lügen ist wahrscheinlich viel schlimmer, als jetzt so eine Frau zu organisieren für einen Abend. Aber das ist natürlich schon unglaublich, auch was, dass du alles musst denken, damit die Anführungszeichen nicht auffliegst, oder?
Ja, ich denke auch, ich denke wirklich, dass es irgendwo durch, wie du gesagt hast, nicht leistungsfördernd ist. Und ich glaube auch, dass es deswegen eher weniger Schwule gibt, vielleicht, als in der Gesamtbevölkerung. Also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich wenig gibt, die schwul sind, die das alles durchmachen können, lügen, verstecken und nachher noch eine grosse Karriere haben. Also das ist meine Meinung. Es könnte mich auch völlig täuschen, aber ich kann es einfach, es ist so schwer vorzustellen mit so einer Last, dass du dich musst verstecken, dass ja, der andere sagt, ja, bist du eigentlich schwul und der sagt das und dies und das. Also in so einer Kabine dann leben und nachher dort noch eine Leistung abrufen und dich noch durchsetzen gegen all die, die rundum vielleicht schwulenfeindliche Kommentare machen, finde ich, ist schwierig und es hat sicher ein paar Beispiele gegeben, die das geschafft haben, das gibt es immer wieder.
Also Thomas Hitzlsperger,
genau, ja. Riesenkarriere gehabt, aber eben, ich sage, das ist eher schwieriger, also es ist eher ein Handicap, so blöd gesagt. Also leider.
Umso bitterer, oder? Wir haben ja in der Schweiz das Beispiel von Pascal Erlachner, der sich geoutet hat als Spitzenschiedsrichter. Und der hat ja auch in Stadien ist der aufgelaufen und hat ja noch eine Position, wo normalerweise ja auch keine Fanclubs dort sitzen und für einen klatschen, sondern man wird im Schnitt eigentlich auspfiffen. Oder wenn man nicht auspfiffen wird, hat man wahrscheinlich etwas in die Sache gut gemacht. Dort hat es ja gar keine Reaktionen gegeben auf den Rang. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass es in der Schweiz vielleicht eben doch nicht so schwierig wäre vom Publikum her? Weil man kann ja auch sagen, eben die Beleidigungen, die kommen, wenn mal jemand ansteht und sagt, hey, das ist im Fall eine Beleidigung. Ein schwuler Pass. Was heisst das eigentlich? Ich glaube, ein Tamponhersteller hat einmal eine Werbung gemacht in den USA, weil man im englischen Spruchgebrauch like a girl eine Beleidigung ist. Oder you throw like a girl, du wirfst wie ein Mädchen. Was heisst das eigentlich, wie ein Mädchen werfen? Was heisst das eigentlich, ein schwuler Pass? Aber eben, jetzt habe ich umeinander geschwadert. Beim Pascal Erlachner hat es ja das nicht gegeben. Ist das ein Unterschied, weil er halt nicht in einem Team ist?
Also eben mir in dem Fall auch die Reaktionen vom Publikum eigentlich Mut gemacht und andererseits habe ich immer so die Aussagen von Benjamin Cololli im Hinterkopf, der sich da relativ direkt danach geäußert hat, gesagt hat, er würde hoffen, dass er keine homosexuellen Mitspieler hat und es wäre ja auch ein Problem, weil man müsste ja nach dem Spiel duschen und also es ist halt eben, wo wir dann wieder dabei sind, wo eigentlich die Vorurteile so sind und das, was man nicht pauschalisieren kann. Und eben einerseits macht es Mut, dass es den Zuschauern, glaube ich, völlig egal war und es völlig normal abgelaufen ist, aber dass dann eben trotzdem man sieht, dass bei gewissen Spielern einfach so eine Dummheit einfach vorherrscht, die Ansichten, dass es halt doch schwierig ist.
Also er scheint sich für äußerst attraktiv zu halten, zumindest, oder? Der Herr Cololli.
Mich würde auch interessieren, die Reaktionen vor Kurven, wo du ja vielleicht ein bisschen besser informiert bist jetzt als ich, wie die würden reagieren. Da gibt es ja allerlei politische Gesinnungen, sage ich zum Beispiel jetzt mal. Es gibt ja Ultras, die ganz anders denken als andere Fanclubs. In der Kurve, ich habe das Gefühl, für den Spieler, der sich würde outen, wenn er dann irgendetwas macht, wo die Fans aufregt, vom Gegner in dem Moment, könnte es eben dann schon sein, dass der eine oder andere vielleicht nicht unbedingt positiv reagiert. Und es gibt sicher auch ganz viele Fans, die reflektiert sind, die den Spieler würde unterstützen, da bin ich sicher. Aber die Frage ist, will man das auf sich nehmen, aus Fußball, das Risiko einzugehen, das überhaupt zu testen, was passiert, oder?
Ja, ich glaube auch, dass man jetzt vielleicht im Fußball nicht unbedingt mit einem Schiri vergleichen kann, weil es identifiziert sich niemand mit einem Schiri. Also du hast keine Fans, die sich mit ihm identifizieren müssen, oder du hast keine Fangruppen, die nachher auf einmal ein Schwuler ja, da ist. Ich glaube, das ist für viele ein Problem leider. Also ist einfach so. Ich glaube, es gibt wirklich genug von denen, die sagen, ja, ich will keinen schwulen Spieler bei meinem Lieblingsclub haben. Leider. Also ich bin mir fast sicher, ich meine, ich habe mit Spielern zusammengespielt, die gesagt haben, eben, wenn mein Sohn schwul ist, dann ist er nicht mehr mein Sohn und so. Also das ist einfach heute, wie gesagt, einfach immer noch ein riesiges Problem in der Gesellschaft. Sobald du dich auch mit jemandem musst identifizieren oder das Gefühl hast, ja, der gehört jetzt zu uns und du hast die Abneigung gegen solche Gruppen, dann wird das ein Problem sein für den Spieler. Ich meine, ich kenne sie nur schon bei mir. Ich bin von GC zu Basel, von Basel zu Zürich. Ja, es hat sich niemand mehr mit mir identifiziert und ich bin angefeindet worden, wegen dem, weil ich den Club gewechselt habe.
Aber könnte es nicht auch etwas anderes, es könnte auch die andere Reaktion geben, und zwar die, ich finde Ausländer finde ich blöd. Aber natürlich die zwei, die ich mit ihnen arbeite, die sind natürlich die Ausnahme, weil die sind voll okay, die hängen sich im Fall echt rein. Also, weißt, das gibt es ja auch, oder?
Es ist das wäre zu wünschen, ja.
Das ist aber natürlich, wir können niemals, ich würde es mir wünschen, dass jemand den Mut hat, aber irgendwie versteht man, warum das niemand in das Eisbecken reingumpt und das einfach mal ausprobiert. Ist vielleicht als Einzelsportler, ich weiß es nicht. Ist es einfacher? Ich weiß es nicht.
Die Schwingwelt ist ja auch sehr konservativ. Sehr speziell, ja. Oder? Also das ist schon unfassbar mutig eigentlich. Wahrscheinlich. Vom Orlik, dass er das gemacht hat. Also.
Man hat ja das Gefühl, es gibt jetzt so einen Druck. Also ich finde es noch interessant, es gibt ja jetzt eigentlich einen positiven Druck auf die Schwingwelt. Weil es ist niemand angestanden und hat gesagt, gegen den schwinge ich nicht. Oder? Es wird noch dann spannend, wenn dann geschwungen wird. Aber ich glaube, das könnte ich mir jetzt fast nicht vorstellen, dass sich jemand das kann erlauben kann.
Das habe ich vorher überlegt, übrigens wegen dem positiven Druck. In Deutschland ist ja die Debatte im Moment wegen der Choreos, was darf man noch auf Spruchbänder schreiben und so. Und mit dem 3-Stufen-Plan, was ja offenbar so geil jetzt ab und zu zur Anwendung kommt. Es könnte ja dann sein, in unserem Beispiel, wenn sich einer würde outen, dass man da besonders würde drauf schauen würde, wie sind die Reaktionen. Das ist natürlich schon eine Überlegung, die interessant ist, ja.
Haben wir das Thema, also wir können noch stundenlang weiter schwätzen. Jetzt sind wir so in so einer, jetzt haben wir noch 8 Minuten, das reicht gerade für eine Ligareform, für eine Ligareform-Diskussion. Langweilig. Aber ich habe letzte Woche müssen dürfen für die Sonntagszeitung recherchieren, weil die nächste Ligareform wird scheitern am 16. März, wird der schottische Modus abgelehnt werden. Also wenn es anders ist, wäre ich total überrascht. Und weil ich jetzt schon zweimal in der Zeitung angekündigt habe, dass jetzt 12er Liga kommt, weil immer alle Vereine sagen, ja, 12er Liga, das ist eine doch dicke Sache, habe ich jetzt umeinander telefoniert und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich ein ganz anderes Problem noch gibt und das ist, dass ganze Haufen Leute dann leider dann nicht mehr offiziell vor dem Mikrofon oder wenn man das Playstation vornimmt, im Verband sagen, die zweite Liga ist ein Riesenproblem, die dritte Liga ist ein Riesenproblem für unseren Nachwuchs, weil im Moment sind irgendwie 2/3 von unseren Clubs sind mit Aufstieg, Abstieg beschäftigt. Die lassen lieber alte 6 shooten und in der Promotion League und in der ersten Liga haben sie noch 30 bis 26 Matches und im Moment nimmt der Fußball im Nachwuchs so eine physische, also die Physis wird so wichtig, dass wir den Anschluss verlieren, international. Wir müssten dringend die zweite Liga ändern, dass unsere Nachwuchsspieler dort mitschuten.
Ja, also ich glaube, in England ist es ja so, dass die Nachwuchsmannschaften untereinander spielen. Also dort spielen eigentlich gar nicht gegen Männer, das ist einfach eine separate Liga und die sind auch physisch top. Also ich glaube nicht, dass es am Modus liegt, dass unsere Spieler oder unsere Jungen nicht physisch top sind. Es liegt eher daran, dass zu wenig Athletiktrainer in den Nachwuchsbereich sind, zu wenig gute Athletiktrainer oder auch einfach zu wenig Wert gelegt auf das auch. Also ich habe ja in England gespielt und habe auch die Jungen gesehen, die sind die sind 3-4 Mal in der Woche ins Gym. Aber dann war es einfach eine richtige Session gewesen und es war nicht einfach so noch schnell reingeschoben gewesen oder wie es manchmal in der Schweiz passiert. Am Morgen macht man Krafttraining und am Nachmittag geht man nachher noch auf den Platz raus und trainieren. Nein, das bringt ja nichts. Da verletzt du dich nur. Da wirst du verheizt. In England ist es immer das letzte Training vom Tag und da ist meistens am Morgen hast du das Training, am Nachmittag gehst du in den Kraftraum und dann gehst du heim. Und ich muss ehrlich sagen, da ist einfach, in der Schweiz ist das noch nicht so weit, dass man, die sind einfach dort nicht so weit. Sie sind auch zu wenig gut ausgebildet oder haben einfach Fantasien oder das Gefühl, so und so kann es gehen, aber es geht nicht. Man sieht es an den Verletzten, man sieht es auch daran, dass viele Spieler gar nicht den Fitnessstand erreichen und ich habe es gesehen, wie es in England ist. Also dort funktioniert es, obwohl man nicht die Nachwuchsmannschaften in einem Profibetrieb oder in einer Profiliga hat.
Also reden wir jetzt über Nachwuchstrainingreform oder Ligareform, wo 8 Minuten hey, haben wir schon geschafft jetzt, oder mit dem?
Also die Ligareform ist schon gescheitert. Nein, eigentlich haben viele Leute gesagt, man redet jetzt 12 Mannschaften in der ersten Liga, 14, 10. Auf das kommt es eigentlich gar nicht drauf an. Wichtig wäre es eigentlich, dass man unten drunter mal würde schauen, was passiert dort, damit die jungen Spieler zum Spiel kommen. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, man sollte 14 Clubs in der ersten Liga haben. Das sind die einzigen Profi-Clubs, die es gibt. Der Rest ist Halbamateur. Und in der zweiten Liga gibt es 2 Divisionen. Also die heisst nicht mehr Challenge League, die heisst, weiss nicht wie, gibt es 2 Divisionen und dort spielen noch die besten Nachwuchsteams mit.
Aber das ist nicht das grösste Problem, wenn wir bei Liga-Reform sind, der Modus mit 14 Teams. Das fände ich auch noch eine spannende Idee. Aber wie spielst du da? Du hast 26 Matches und dann, eben, darum ist im Moment die 10er Liga mit 36 Spielen. Ja, ich sehe keinen anderen Modus, der ähnlich gut ist im Moment.
Ich könnte das sagen, 11er Liga und dann hast du nachher einfach 40 Spiele statt 36 und dann hat ja Challenge League 40 Spiele und dann könntest du vielleicht sagen, okay, die 2 besten Nachwuchsmannschaften könnten noch oben mitspielen, aber eben nachher die anderen Nachwuchsmannschaften, dann sind einfach irgendwelche Nachwuchsmannschaften
bevorteilt. Das ist ein Schweizer Sonderfall, die einzige
Liga, aber es ist einfach sehr schwierig. Den Punkt mit zu wenig Spiel sehe ich nicht, weil du kannst auch gut arbeiten, wenn du kein Spiel hast. Und vor allem im Juniorenbereich ist es so wichtig, dass du auch trainingsfreie oder spielfreie Wochen hast, wo du einfach wirklich nur an der Ausbildung kannst arbeiten und nicht immer nur das Resultat. Ich glaube, man kann die Jungen auch verheizen, wenn man schon mit 17 irgendwie 36, 40 Spiele dabei hat. Also ich weiß nicht, ich hätte das nicht können. Ich bin dort schon verletzt gewesen und wir haben in diesem Modus so gespielt und haben wenig Match gehabt. Ich glaube, ja, man muss den Spielern schon ein bisschen Zeit geben, um ein bisschen reifen. Und das musst du nicht gerade mit 17 schon deine 40 Spiele im Jahr bestreiten.
Hast du nicht das Gefühl, bei deinen Telefon oder Hintergrundgesprächen, oder ist auch das, was ich höre, schlussendlich geht es schon eher noch ein bisschen um das Geld? So unromantisch, wie das klingt, und nicht unbedingt um einen Nachwuchs. Oder? Das ist
eben genau. Der entscheidende Punkt. Oben geht es ums Geld. Und der Verband sagt, Jungs, wir haben jetzt noch eine Nationalmannschaft. Der Pierluigi Tami hat ja mal ausgerechnet und gesagt, für 4 Jahre haben wir noch kein Problem mit einer Nationalmannschaft, aber nachher müssten wir schon langsam mal schauen, dass wieder irgendwie etwas nachkommt. Und das ist halt das ist die Sicht vom Verband. Und die Sicht von der Liga ist, wie viel Franken muss ich ausgeben für den VAR, wenn man mit 12 shooten. Also IB hat da eine sehr schöne Rechnung, oder, die sie verschickt haben. IB läutet auch regelmässig Clubs in der Challenge Liga und wirbt jetzt total für die 10er Liga. Es ist sehr interessant, dass man kämpft ein bisschen alle gegen alle. Aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich, dass man wirklich müsste darüber diskutieren, dass man mal wirklich alles anschaut, das passiert nicht. Also es ist jetzt eine Arbeitsgruppe gegründet worden, Verband, also wo alle Kammern vorkommen, also Profiliga, Erste Liga, Amateurliga, wo man mal von der Challenge League bis zur 5. Liga anschaut. Was braucht es eigentlich noch für Ligen? Weil es sind ja immer so Ligen reingeschoben worden und es ist immer gesehen, damit Profiklubs nichts verlieren. Oder? Also zuerst die Promotion League, die Zweitliga Interregional ist eingeschoben worden, damit die Amateur-Clubs nicht verlieren, wenn man die Nachwuchsteams einbaut. Es ist immer darum gegangen, dass irgendwie die Clubs nicht verlieren, aber wer die Ausbildung gewinnt, für das hat man irgendwie wenig geschaut.
Ich bin erstaunt, das ist ja vor ein paar Jahren schon mal darüber diskutiert worden, über Modus und so, dass es irgendwie nie ein Thema war, vielleicht habe ich es einfach nie mitgekriegt, aber dass eben das irgendwie völlig außen vor gelassen ist, was eigentlich mit dem Nachwuchs passiert dadurch.
Es wird immer wieder so andiskutiert und nachher sehen natürlich dann Challenge League Clubs wie Wiel oder Kriens oder auch Winterthur sagen ja dann, ja, aber es zerfledert und eigentlich wollten wir ja die Spieler ausgelehnt bekommen der Super League und dann shooten die mit eigenen Teams bei uns in der Liga mit.
Aber ja, ich wollte sagen, von welchem Alter reden wir von Spielern jetzt?
Das Problem ist, es hat mal eine Zeit gegeben, so Xhaka, Shaqiri, das Zeitalter, wo man das Gefühl hatte, U21 braucht es eigentlich gar nicht. Der FC Aarau ist dort ja vorausgegangen und hat sie gerade aufgelöst. Keine gute Idee gewesen. Wo man das Gefühl hatte, eigentlich die besten Spieler von U18, die hüpfen direkt ins erste Team. Und jetzt stellt man fest, die Physis wird so viel wichtiger im Moment, dass der Sprung nicht mehr gelingt. Also von der U18 direkt ins erste Team, auch schon in der Challenge League, ist schwierig. Und ins Ausland sowieso. Und da wird die U21 oder vielleicht ist es dann U23 wieder wichtiger, dass die Spieler brauchen den Zwischenschritt. Das ist festgestellt. Das bestreitet eigentlich niemand. Das ist interessant. Aber man weiss nicht, wohin mit diesen Spielern. Tut man eine U19 gründen und spielt eben dann wie in England einfach Nachwuchs. Aber dann sagt die Liga und der Verband, das kostet uns, also beziehungsweise sagt die Liga, das kostet uns zu viel Geld. Oder macht man nur 23 und lässt sie in der Challenge League mitschuten.
Oder reden wir von IB und Basel, die wahrscheinlich in der Challenge League mitschuten würden. U23.
Ja, die Besten
halt so einfach. So wie in Spanien, ja. Barça, Real, wo ihre, ja.
Genau. Ja.
Ja, sicher.
Was zwei, drei
Besten.
Was haben ja.
Vielleicht schafft es einmal neben Zürich, vielleicht schafft es einmal GC, haben früher auch sehr gute genau, Junge gehabt.
Ja, drei Mannschaften vielleicht.
Ja. Aber ja, es ist sicher nicht attraktiv für die Challenge League, denn, weil du spielst dann einfach gegen die Teams vor leeren Rängen. Also ich meine, ich habe das auch in Amerika gesehen, da haben wir auch gegen zweite Mannschaften gespielt. Es hat, blöd gesagt, hat es jeden angeschissen von den Profis, dann gegen die zu spielen. Weil es sind alles Junge, sind giftige, gehen, hast keine Zuschauer, nichts. Ja.
Ticino Rockets
im also Eishockey. Es macht die Challenge League sicher nicht attraktiver, wenn du gegen die 21 Mannschaften spielst noch.
Also was passiert konkret, Florian? Was hast du gehört?
Also am 16. wird das abgelehnt. Wir sind eh alle im Corona-Schock, weil sie dann müssen beschließen, dass es mit Geisterspiel weitergeht, höchstwahrscheinlich. Für den schottischen Modus, was haben wir nochmal schnell erklärt? Tilman, du kannst uns sicher nochmal schnell erklären, der schottische Modus.
Der schottische Modus ist 12 Mannschaften,
ja.
Irgendwann mal aufhören, genau. Meisterschaft und Playouts, Abstiegsrunde, Playdowns.
Man fährt an, dann nicht. Hört man mal auf. Nein, genau. Man schaut 33 Runden alle gegen alle, das heisst, man hat gegen ein Team zwei Heimspiele und nur ein Auswärtsspiel oder umgekehrt. Und dann wird für die letzte Runde wird die Liga geteilt, 6 oben, 6 unten und dann gibt es nochmal 5 Matches in der Finalrunde und in der Abstiegsrunde.
Ist echt noch schmuck, ich persönlich fand den Modus, wo IB, Basel, St. Gallen möglichst viel gegeneinander spielen, eigentlich der beste Modus.
Man schaut nicht mehr gegeneinander.
Möglichst viel, ja, eben, mehr könnte man sogar noch einen Schritt weitergehen.
Aber ich meine, der FC Thun sagt, das ist mega lässig, da haben wir zweimal IB auswärts, einmal daheim, dann müssen wir in der Abstiegsrunde. Genau. Jawohl. Also, das kann man vergessen. Und wir sind schon wieder am Überziehen. Wir haben ja, für das, dass nicht geshootet wird, haben wir wahnsinnig viel zu besprechen. Das nächste Mal machen wir eine Spezialausgabe. Der Fabu freut sich schon. Wir schwätzen über fußballspielende Frauen. Wir haben dann auch jemanden, der rauskommt als Gast. Zeraina Dagen vom SRF, wo dort Redaktorin ist. Beim SRF, man muss das immer sagen, wenn man Leute vom SRF einladen, dass sie beim SRF arbeiten, weil das SRF so sonst nicht loslässt. Ich freue mich sehr darauf.
Darf ich noch etwas sagen? Das kannst du jetzt nicht noch rausschneiden, wenn es betrieben ist.
Ja, aber ich schneide wahrscheinlich schalte gerade
ab. Einmal mit mir einen guten Spruch gelesen. Magst du Frauenfußball? Die Antwort war beides.
Ich komme gar nicht raus. Ich schneide es raus.
Du warst ernsthaft am Schluss versenden.
Nein, ich höre es drin. Als A-Teaser. Wir wissen warum der Fabio nächste Woche auch dabei ist. Oder?
Ja, irgendeiner muss ja die Harmonie vielleicht ein bisschen brechen.
Genau. Und, also eigentlich nicht, aber du machst es dann halt einfach.
Gut.
Es gibt eigentlich nur einen Song, wo wir aussteigen können. Ich habe ihn jetzt gerade wieder vergessen, wie er heisst. Ich habe ihn irgendwo nicht mehr da hinten dran. Genau, der Tag wird kommen von Markus Wiebusch. Wir spielen ihn an und ihr findet ihn entweder bei uns auf der Playlist, die es gibt auf Spotify, wo übrigens Leute immer noch Songs dazu schreiben. Ich spiele jetzt nächstes Mal noch ein paar Songs, die frisch dazugekommen sind.
Da darf ich den Harlem Shake einfach in die Runde werfen, nachdem wir uns heute hier mit dem Wuhan Shake begrüßt haben, wäre ich dafür, dass der da auch aufgenommen wird.
Ich nehme den auf. Und ich danke euch vielmals fürs Zuhören und freue mich auf nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.
All ihr homophoben Vollidioten, all ihr dummen Hater, all ihr Phones-Vollschreiber, all ihr Schreibtischtäter, all ihr miesen kleinen Geister mit Wachstumsschmerzen, all ihr Bibelzitierer mit eurem Hass im Herzen, all ihr Funktionäre mit dem gemeinsamen Nenner, all ihr harten Herdentiere, all ihr echten Männer, kommt zusammen und bildet eine Front. Und dann seht zu, was kommt. Der Tag wird Fokus, den hochleben lassen auf den Ersten, der es packt, den Mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Feier und das Leben feiern. Jeder liebt den, den er will, und der Rest bleibt still, ein Tag, als hätte man gewonnen.